das größte Privileg meines Lebens, die Salzburger Festspiele zu leiten.
Seit 9 Jahren leitet Markus Hinterhäuser die Salzburger Festspiele. Doch nie waren die Herausforderungen so groß wie heute. Kultur habe keinen stabilen Stellenwert mehr und das Verständnis für die Wesentlichkeit der Kunst nehme ab, meinte er kürzlich in einem Interview. Da tut es schon gut, einen Impresario an der Spitze der Festspiele zu wissen, der selbst Künstler, besser gesagt Pianist ist. Seit vielen Jahren lebt er in Salzburg, in jener Stadt, die während der Festspielzeit zur Bühne wird. Dort ist er auch gesellschaftlich gut vernetzt. Das war er auch schon vor seiner Zeit als Intendant der Salzburger Festspiele. Damals, als er gemeinsam mit Thomas Ziehofer-Kinn die Veranstaltungsreihe Zeitfluss gründete und künstlerisch leitete. Zeitfluss fand im Rahmen der Salzburger Festspiele von 1993 bis 2001 statt und wurde international viel beachtet. 2 Jahre später begründete und leitete das Duo dann die Reihe Zeitzone bei den Wiener Festwochen. Von 2007 bis 2011 kehrte Markus Hinterhäuser nach Salzburg zurück, um das Konzertprogramm zu leiten und um gleich darauf ein Jahr die Gesamtleitung der Festspiele zu übernehmen. Mit einer 2-jährigen Unterbrechung bei den Wiener Festwochen sollte es dann auch dabei bleiben.
Ich habe allerdings nie in meinem Leben, das mag man jetzt glauben oder nicht, eine Strategie gehabt, der ich folgen konnte oder die sich als Lebensentwurf erfüllt hätte oder praktikabel gewesen wäre.
Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Markus Hinterhäuser und Elisabeth Juliane Nöstlinger zu einem Gespräch über das Programm der diesjährigen Salzburger Festspiele, über die Eröffnungsrednerin Anne Applebaum, die Sorge von Markus Hinterhäuser über die liberale Demokratie in Europa und über seinen Lebensfaden, der sich durch die Geschichte der Salzburger Festspiele zieht. Heuer verdichten sich in den Werken des Festspielsommers unsere Zweifel, unsere Einsamkeit, unsere Ängste, aber auch lichteste Hoffnungen wie unter einem Brennglas. Meistens jedoch ist Endzeitstimmung angesagt. Düster sind die Inhalte, strahlend erst Saide oder der Weg des Lichts von Wolfgang Amadeus Mozart.
Also Heiterkeit in der Oper ist ohnehin relativ selten. Die Oper an sich hat das Drama als Epizentrum. Aber abgesehen davon ist tatsächlich so. Ich meine, wir leben ja in, ja, freundlich gesagt, ziemlich beunruhigenden Zeiten. Es sind politische Konstellationen, wo man wirklich manchmal den Glauben daran verliert, dass die Menschen irgendwas gelernt haben aus der Geschichte. Es gibt, ich sage es jetzt wirklich ganz bewusst, es gibt auch die Gefahr, dass diese liberale Demokratie, wie wir sie kennen und wie wir sie gelebt haben und wie wir seit Jahrzehnten auch da das Privileg haben, in dieser liberalen Demokratie zu leben, dass die auch möglicherweise zu einem Ende kommt. Es gibt wirklich starke Kräfte, die dieses Ende herbeirufen. Es gibt ökologische Probleme, es gibt Migrationsprobleme, die alles übersteigen, was man bisher erlebt hat. Und das wird nicht weniger. Das heißt, möglicherweise gibt es so eine Art, und das mag auch ein Grund sein für politische Tendenz und politische Entwicklung. Jeweils gibt es so etwas wie ein apokalyptisches Denken. Und wenn man die Apokalypse betrachtet im Sinne Johannes, die Offenbarung des Johannes, das erste Wort in dieser Offenbarung des Johannes ist Apokalypse. Die Apokalypse hat im Ursinn die Bedeutung der Offenbarung, der Enthüllung gewisserweise. Also es ist ein Zustand, der allerdings in sich die Kraft trägt eines Neubeginns. Jedes Endspiel, jede Epoche der Menschheitsgeschichte hat ihre Endspiele gekannt. Aber es ist immer eine Art von Neuem daraus entstanden. Grundsätzlich, dieses Programm mag tatsächlich auf den ersten Blick durchaus pessimistisch anmuten. Aber es gibt ein zentrales Werk in diesem Programm und das ist Maria Stuart, die Oper von Donizetti. Das ist natürlich eine wundervolle Belcanto-Oper, das wissen wir alle und das lasse ich jetzt beiseite. Es ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen, zwischen zwei Königinnen, zwei Frauen im 16. Jahrhundert. Und dem Komponisten in dieser Oper geht es um eine entscheidende Sache und das sind die letzten Stunden des Lebens von Maria Stuart vor ihrer Hinrichtung. Und Maria Stuart hat in ihrem Kleid, das letzte Kleid, was sie in ihrem Leben trägt, mit dem sie zur Hinrichtung geht, einen Satz eingewebt in diesem Kleid und der heißt, in my end is my beginning. Und das war entscheidend. Also natürlich, wir finden diese Konstellation der Macht in Maria Stuart, wir finden sie in höchstem Maße in der Oper Macbeth. Wir finden Endspiele in gewisser Weise in so gut wie jeder Oper. Allerdings gibt es einen kosmischen Trost. Und das ist das Lied von der Erde von Mahler. Der Abschied, in dem Mahler diese unfassbare Musik schreibt. Das ist auch ein Endspiel für ihn. Wenn man sich vorstellt, dass Mahler in dem, ich glaube 1908, das hat er das Lied von der Erde geschrieben, 1907, musste er zurücktreten als Direktor der Wiener Hofoper. Da gab es eine heftige Kampagne gegen Mahler, eine antisemitische Kampagne. Er musste diese Position aufgeben. Seine 5-jährige Tochter ist gestorben und bei ihm selber, bei Mahler selber, wurde eine Herzkrankheit diagnostiziert, die sein Todesurteil war. Also er nimmt Abschied und schreibt am Ende diese unfassbare Musik zu den Zeilen, die liebe Erde krönt all überall aufs Neue und ewig blauen Licht die Fernen, ewig, ewig. Dieses ewig wird 7-mal wiederholt, ist blauen Licht die Fernen, ewig, 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 ewig. Das ist interessant, dass dieses Licht, das Mahler dann musikalisch beschreibt und uns mitteilt, dass es dieses Licht gibt, dass es dieses Weiter, nicht Leben, aber dieses Weiter, ja, belassen wir es dabei, dieses Weiter gibt. Das ist interessant. Also diese ganzen Konstellationen, die nochmal auf den ersten Blick vielleicht ziemlich dystopisch aussehen, wie man das heutzutage nennt, das ist es nicht. Und Auseinandersetzungen, die mit Macht zu tun haben, mit der Haltung der Macht, mit dem Verrücktwerden an Macht, mit dem Irrewerden an Macht, mit der Grausamkeit der Macht, mit den Möglichkeiten der Macht. Die Opern in der Geschichte der Musik sind voll davon.
Da wird auf der Bühne des großen Festspielhauses Macbeth in der Oper von Giuseppe Verdi zum Mörder, um an die Macht zu gelangen. Mord und Totschlag auch in Georg Friedrich Händels Julius Caesar in Ägypten. Und in Ödipus Rex ehelicht Ödipus, der Vatermörder, seine Mutter in der Oper von Igor Strawinsky. Allein diese drei Beispiele zeugen von der Düsternis des diesjährigen Festspielprogrammes.
Mich hat wirklich das Thema beschäftigt, was heißt es, eine Art von Endspiel zu begegnen? Auch die drei Schwestern, das ist eine Art von Endspiel, das ist allerdings ein Wartezustand. Das ist ein Zwischenzustand, ein Zustand, der mit einer verlorenen Illusion, verlorenen Hoffnung zu tun hat und der trotzdem diesen Traum des Weiter hat, dieser Sehnsuchtort, Moskau, nach Moskau, nach Moskau. Es geht ja um das Stück von Tschechow. Und dieses Endspiel der drei Schwestern, es gibt ja einen Meister des Endspiels, das ist Samuel Beckett. Aber man kann durchaus sagen, dass das Endspiel von Samuel Beckett und die drei Schwestern, die befinden sich auf demselben Breitengrad in gewisser Weise. Das sind Stücke, in denen ein Wartezustand beschrieben wird. Er wird auch in Schönbergs Erwartung beschrieben. Es ist eine andere Oper, die man im Sommer hier erleben kann. Es ist eine Frau in einem ziemlich beängstigenden Wald, die auf ihren Geliebten wartet. Sie wartet auf den Menschen, den sie braucht in ihrem Leben. Und es gibt alles Mögliche, was in diesen 35 Minuten, die diese kleine Oper dauert, alles Mögliche, was passiert. Aber das Entscheidende, was passiert, ist, dass sie in dieser Dunkelheit auf einen toten Körper trifft. Und das ist ihr Geliebter, neben dem Haus einer anderen Frau. Und dann entsteht etwas in dieser Frau, in der Erinnerung ihres Lebens, was durchaus irgendwo eine Art von innerer, in Spurenelementen vielleicht, oder doch eine Art von innerer Tröstung formuliert, die man dann ganz groß ausformuliert bei Gustav Mahler findet im Abschied.
In Gaetano Donizettis Bel Canto Oper Maria Stuart liegt für die Königin der Schotten Tröstung wohl erst in dem Satz »In my end is my beginning«. Ulrich Rasche wird die Bühne ausstatten und Regie führen. Warum haben Sie ihn gewählt?
Ich habe den Ulrich Rasche, der relativ wenig mit Oper zu tun gehabt hat in seinem Künstlerleben. Ich habe den Ulrich Rasche genau um dieses Stück gebeten, weil ich die Ästhetik von Ulrich Rasche so interessant finde. Es geht ja immer dort um Bewegungen. Er macht das auf großen Drehscheiben. Also diese Stücke, die Rasche inszeniert, folgen einer Bewegungschoreografie. Und jetzt wirklich sehr einfach ausgedrückt, diese Bewegungen dieser Scheiben ist eine, könnte ja Schottland sein, das andere könnte England sein. Diese Bewegung und diese monumentale Architektur, die Ulrich Rasche auf die Bühne bringt, die finde ich oder möchte gerne weiter dieses Gefühl haben, seine Art Kontrapunkt zu dem Gesang. Es ist ein Belcanto-Oper, es ist eine Bellissimo-Canto-Oper. Es ist so unfassbar schöne Musik, unfassbar schön geschrieben für die Stimme, durchaus auch mit einer gewissen, sagen wir mal, Fragilität. Aber dieser Kontrapunkt zu dieser wirklich archaisch-monumentalen Architektur, die Ulrich Rasche für sich braucht, um dieses Stück zu inszenieren, das hat mich wirklich interessiert.
Für die Inszenierung auf der Pernerinsel des Stücks Nathan der Weise von Lessing 2023 hat Ulrich Rasche den Nestroy-Preis erhalten. War das mit ein Grund, ihn einzuladen?
Nein, gar nicht. Nein, das kann ich bei Ulrich Rasche gar nicht sagen, weil ich habe noch nie mit ihm zusammengearbeitet. Also es hat im Schauspiel stattgefunden. Ich kenne allerdings die Art und Weise, wie Rasche über Inszenierungen denkt, was er für eine Grammatik hat. Und ich habe ihn einfach gefragt, ob ihn das interessieren könnte. Es hat ein wenig gedauert, bis er zugestimmt hat. Weil im ersten Moment mag einem auch diese Musik von Donizetti relativ einfach vorkommen. Aber Einfachheit ist kein Mangel an Stärke. Einfachheit ist kein Mangel an Dramatik. Einfachheit ist kein Mangel an Qualität. Und genau diese Dialektik, diesen Kontrapunkt, der hat mich interessiert in diesem Fall.
Ohne Mozart-Opern geht es auch im Festspiel Sommer 2025 nicht. Mithridate, die semiszenische Aufführung, wird im Haus für Mozart gegeben und Saide, der Weg des Lichts, das Singspiel in zwei Akten in der Felsenreitschule.
Ja, das ist eine ganz andere Auseinandersetzung mit Mozart. Das ist diese sehr rätselhafte, auch gar nicht vollendete Oper Said von Mozart. Ich habe wenig Möglichkeiten, jetzt schon etwas klarer darüber zu sprechen, was das sein wird. Ich kenne Saide, ich kenne die Schwierigkeiten in dieser Oper, ich kenne die Herausforderungen dieser Oper und es ist auch keine szenische Realisierung. Es hat jetzt eine Mischform. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es halb szenisch ist. Es kommt ihm auch nicht ganz nahe. Es sind auch andere Mozart-Opern hinein verwoben in dieses, nennen wir es mal, Nachdenken über Mozart. Aber ich freue mich so unendlich, dass ich diesen fantastischen Dirigenten habe, diesen jungen französischen Dirigenten Raphael Pichon und sein Ensemble Pygmalion und dieser Chor, der also alles in den Schatten stellt, was es an Chormöglichkeiten gibt. Und dass dieser Raphael Pichon sich dieser Musik annimmt, ich erwarte mir da etwas sehr Wesentliches zu Mozart. Mozart ist ja nicht mehr leicht zu machen. Also es gibt so diesen Moment, in dem so gut wie alles in Frage gestellt wurde, was vorher bei Mozart als richtig oder als fast ideal gegolten hat. Das wurde in Frage gestellt. Und auch darüber denke ich oft nach und ich gestehe, ohne zu einem plausiblen Ergebnis zu kommen, die Avantgarde der Mozart-Interpretation, die historisch informierte Aufführungspraxis ist. Wenn ich das szenisch machen würde, eine historisch informierte Aufführungspraxis, dürfte ich gar nicht das Festspielhaus benutzen. Geht gar nicht. Ja, ich dürfte keine Scheinwerfer benutzen. Also das ist jetzt etwas, vielleicht etwas überspitzt, aber trotzdem, ich bleibe dabei. Also die historische Aufführungspraxis ist im Moment, wie soll ich sagen, das Credo in der Mozart-Interpretation. Und Raphael Pichon ist auch jemand, der aus diesem Denken kommt, ohne dass er da so eine Art von Apodiktik in dieses Denken hat. Also langsam befreit man sich auch wieder davon, langsam wird auch die Sicht weniger dogmatisch und hoffentlich etwas großzügiger auf das, was dieses Wunder der Menschheitsgeschichte uns erzählen kann.
Die Arbeit an Saide im Jahre 1708 markierte in Mozarts Laufbahn einen entscheidenden Wendepunkt, ist im Programmbuch der diesjährigen Salzburger Festspiele zu lesen. Seine Strahlkraft gewinne das Werk aus seiner humanistischen Thematik. Zum ersten Mal schuf Mozart einen musikalischen und dramaturgischen Resonanzraum für das, was nach seiner Überzeugung gut und richtig war. Er schuf diesen Resonanzraum für den Kampf gegen Tyrannei, für die Macht der wahren Liebe und vor allem für das unabdingbare Streben nach Freiheit. Kann ein Mensch ohne Freiheit glücklich sein? Diese Frage war am Wiener Hof des aufgeklärten Despoten Josef II. Noch zu klären. In unseren Tagen regt sie zum Nachdenken über die Realität in Teilen unserer Welt an. Anne Applebaum, die US-amerikanisch-polnische Journalistin, Kolumnistin und Historikerin, hat ein Buch über die Technik der Autokraten geschrieben. Sie zeigt auf, wie sich Xi Jinping, Putin, Khamenei und Co. Geld, Macht und Straffreiheit verschaffen und gleichzeitig unsere Demokratie zerstören. Es ist eine hochaktuelle Analyse über die neuen autoritären Netzwerke. Die Salzburger Festspiele beginnen somit hochpolitisch.
In den großen Kunstwerken, das gestehe ich, interessiert mich die Tagespolitik wirklich überhaupt nicht, gar nicht. Ich glaube, der Reflexionsraum, der durch diese Kunstwerke eröffnet wird, der ist unendlich viel größer und auch unendlich viel wesentlicher als das, was wir an Trostlosigkeit jeden Tag hier geboten bekommen auf der Weltbühne. Aber es gibt dann doch, und das ist jetzt nicht in der Kunst, das ist in der analytischen Fähigkeit, in der historischen Informiertheit, in der Fähigkeit, gesellschaftliche Zustände und gesellschaftliche Bewegungen, tektonische Verschiebungen, denen nicht nur nachzuspüren, sondern sie auch einordnen zu können. Da gibt es wenige, die die Qualität haben, die ein Applebaum bietet. Und die Auseinandersetzung genau mit dem, nennen wir es auch hier wieder, dem Phänomen der Autokratie und genau die Frage, ob unsere liberale Demokratie tatsächlich in Gefahr ist, und ich glaube, sie ist in Gefahr, das möchte ich von Ann Applebaum hören, was sie darüber denkt, wie sie diese Situation analysiert, was sie für Möglichkeiten hat, wie man dem auch politisch entgegengehen kann, was man dem politisch entgegensetzen kann. Und das ist nun wirklich eine der intelligentesten Beobachterinnen unserer Zeit. Ich war da ganz überzeugt davon, dass Ann Applebaum eine ziemlich gute Entscheidung ist als Festrednerin, als jemand, der klar macht, wir sind hier auch aufgerufen, zur Welt etwas zu sagen. Kann uns nicht irgendwie verbergen in einer Art von Eskapismus, in einer Art von Schönheitssimulation, der wir draußen nicht begegnen. Ich will niemanden belehren bei den Festspielen, wirklich nicht. Aber ich will doch klar machen, dass in diesen großen Kunstwerken wirklich alles untersucht wird, was uns ausmacht, uns als Menschen, die Conditio Humana ausmacht. Und dann jemanden zu haben, der diese Unternehmung, der ein paar Wochen dauert, nämlich die Festspiele, dem eine Art von, in der Eröffnung schon eine Art von Berechtigung zu geben. Das fand ich und finde ich wichtig und finde ich interessant. Festspiele, ich habe das oft gesagt, das ist eines der schönen zusammengesetzten Wörter in der deutschen Sprache. Das setzt sich aus Fest und Spiel zusammen. Das Fest bieten wir, das Spiel bieten wir auch. Aber beides hat mit Nachdenken zu tun. Ein Fest im etymologischen Sinne ist eine Zusammenkunft von Menschen, die einer, nennen wir es, Inszenierung bedarf. Und das Spiel ohne Nachdenken geht überhaupt nicht. Wir müssen nicht vom Schachspielen reden. Das ist das komplizierteste aller Spiele. Aber es gibt ganz einfache Spiele und trotzdem Folgen, die einem Denkmuster. Also das Fest und das Spiel hat unmittelbar mit Denken zu tun. Und wir haben einen Applebaum hier am Beginn der Festspiele, die wirklich die Kraft hat, über die Welt nachzudenken.
Kunst kann auf poetische, subtile und hintergründige Weise für Momente sorgen, die zum Denken anregen und uns über unsere Realität etwas sagen. Jeden Sommer stellt dies Markus Hinterhäuser bei den Salzburger Festspielen unter Beweis.
Ja, auf die Gefahr, dass man das schon gehört hat von mir, aber ich kann nicht anders, als das nochmal zu zitieren. Musik. Das Hören von Musik hat mit Erinnerung zu tun. Also in dem Moment, wo der erste Ton oder der erste Takt oder die ersten Takte einer Symphonie, einer Klaviersonate, einer Oper klingt, hat man das Gefühl, dass das Gehirn arbeitet, dass schon Assoziationen kommen, Erinnerungen. Das habe ich schon mal da gehört, das habe ich da gehört. Ah, dieses Motiv kenne ich. Und Erinnerungen haben auch mit Vergangenheit zu tun. Ja, das wird man nicht leugnen. Das ist vergangen, die Erinnerung. Also das Wiederholen, nicht im Sinne des Wiederholens, sondern das Wiederholen in einer Gegenwart, ist ein sehr interessanter Vorgang. Und das Erinnern hat mit Gedächtnis zu tun. Und jetzt komme ich zu diesem für mich alles entscheidenden Satz, den der französische Dichter Paul Valéry geschrieben hat. Das Gedächtnis erwartet die Intervention des Gegenwärtigen. So, erwartet ist sehr diskret, ist kein Befehl. Die Intervention ist keine Kampfansage und das Gegenwärtige hat wirklich gar nichts mit dem Zeitgeist zu tun. Das Gegenwärtige ist unser Leben, das, was wir zu bewältigen haben. Wir haben nur eines. So, das Gedächtnis erwartet die Intervention des Gegenwärtigen. Das ist für mich seit Jahren das Wesentlichste, was man über eine hoffentlich manchmal zumindest gelungene Arbeit in diesem Ambiente, in dem ich mich aufhalte, sagen kann.
Auch manchmal als einsamer Wanderer?
Nein, ich fühle mich nicht einsam. Ich bin ja ständig umzingelt von unfassbar vielen Menschen, ob das jetzt hier alleine hier im Haus ist oder ob das während der Festspiele. Ich bin überhaupt nicht alleine. Ich weiß manchmal ganz gerne. Und dann finde ich auch die Möglichkeiten. Das ist dann keine Weltflucht, aber es ist so eine kleine Festspielflucht und das brauche ich auch. Das ist eine Frage der Regenerierung. Die kann man nicht mit anderen vornehmen, diese Regenerierung. Da braucht man wirklich manchmal einen Moment des Bei-sich-Seins, um das Wort des Alleinseins auszutauschen. Bei-sich-Sein, das ist besser. Aber irgendwo bleibt es dann halt auch eine Arbeit, eine Aufgabe, die man oder die ich jetzt halt zu erfüllen habe und die ich eigentlich immer noch ganz gerne fülle. Es kommt auch der Moment, wo ich sage, das war's dann jetzt, das ist wirklich genug. Ich habe so viele Konzerte in meinem Leben veranstaltet, verantwortet, so viele Opernaufführungen, so viel verschiedene künstlerische Ausdrucksformen auch zugänglich gemacht. Und das zugänglich machen hat dann vielleicht auch, oder ganz sicher auch, mit einer Art von, wie soll ich sagen, Vertrauen zu tun, dass man gegenseitig empfindet, also das Publikum und ich lade ja ein Publikum ein. Und jeder, der hierher kommt, hat das Recht, respektiert zu werden. Und dann gibt es manchmal schwierigere Momente in dem, was wir hier machen. Das ist gar nicht so easygoing, wie man das so als Klischee sieht. Überhaupt nicht. Aber auch das habe ich immer wieder gesagt, aber ich werde auch nicht müde, es zu wiederholen. Diese Schwierigkeiten, das Annehmen, nennen wir es mal, das Annehmen von Situationen, die vielleicht ungewohnter sind oder schwieriger sind. Und da eine Art von Miteinander zu schaffen mit dem Publikum, ist wirklich enorm wichtig. Und das, glaube ich, habe ich seit vielen Jahren, diesen Prozess mit dem Publikum, diese Kommunikation mit dem Publikum, die habe ich vorgenommen, schon seit den Tagen, wo ich dieses Zeitfuss-Festival gemacht habe, wo es wirklich komplizierte Momente gab, auch der Rezeption, auch der Wahrnehmung. Ein Publikum zu fordern, auch herauszufordern, ist der größte Respekt, den ich einem Publikum entgegenbringen kann.
Etwa 220.000 Besucherinnen und Besucher verfolgen im Sommer das Programm der Festspiele. Sie wollen das hören und sehen, was anderswo nicht gegeben wird.
Ja, ich muss das ein bisschen korrigieren, dass man hier nur Dinge hört, die man woanders nicht hört. Es gibt auch zum Beispiel einen Pianisten bei Sokolov, der spielt ein Programm und das spielt er, wo immer er das spielt. Und es ist auch wunderbar, das Glück, Grigori Sokolov hier hören zu können, reicht mir. Ich muss da keinen Exklusivitätsanspruch stellen. Aber es gibt natürlich eine ungeheure Anzahl von fantastischen Pianisten. Es gibt natürlich die herrlichen Konzerte der Wiener Philharmoniker. Was für mich allerdings wirklich im Konzertprogramm jedes Jahr besonders wichtig war, und das ist interessant, das ist auch für das Publikum, dann schlussendlich in der Aufnahme entscheidend ist, das sind die, sagen wir, etwas komponierteren Teile in einem Konzertprogramm. Sie haben natürlich, das hat mit gewissen Jubiläen zu tun. Also wir haben eine kleine, aber sehr schöne und sehr gut gefasste Konzertserie, die wir Pierre Boulez widmen zum 100. Geburtstag. Die haben wir A Pierre genannt. Das ist ein Stück, das Luigi Nono ihm einmal gewidmet hat, A Pierre. Und so heißt diese kleine Serie. Und dann gibt es eine wirklich interessante Auseinandersetzung mit Schostakowitsch. Und das ist für mich auch deshalb interessant, weil Schostakowitsch natürlich paradigmatisch für etwas steht, was wir jetzt möglicherweise, also nicht genauso, aber doch mit gewissen Ähnlichkeiten auch erleben. Wie überlebt man als Künstler in einer Diktatur? Was passiert dort? Welche Art der Verschlüsselung findet dort statt? Welche Art der, ja, wenn man etwas aus einem Gefängnis schmuggelt, das ist ein Kassiber, eine Mitteilung. Diese Musik von Schostakowitsch ist voll mit Mitteilungen und den ganz wesentlichen Mitteilungen. Und wir versuchen, diesem Phänomen irgendwie ein wenig nachzugehen und ein wenig zu untersuchen, was das mit jemandem macht, in einer Diktatur zu leben. Wir haben das Privileg gehabt, dass wir nie in einer Diktatur gelebt haben, aber wir nehmen uns jedes Recht heraus, andere zu beurteilen, die dieses Privileg nicht haben, die in einer Diktatur leben müssen und gar nicht anders können. Und sich da in irgendeiner Weise zu behaupten, sich mitzuteilen, eine Art von auch innerem Frieden zu finden mit sich. Wie immer der aussieht. Dieser innere Frieden muss ja nicht etwas sein, was zu einer Erfüllung eines Lebens führen kann, aber es ist ein Arrangement in gewisser Weise. Und das Arrangement hat auch Schostakowitsch getroffen in vielen Situationen. Und das ist mein Zyklus in diesem Konzertprogramm, das wirklich riesig ist, dem ich mit dem großen Interesse entgegensehe.
Markus Hinterhäuser wird an einem Abend wieder ein Konzert geben. Heuer mit der Kammerata Salzburg und der Geigerin Patricia Kopaczynskaja.
Also das ist wirklich nur ein Stück heuer, aber dieses Stück hat es in sich. Das ist ein Duo für Geige und Klavier der ganz großen russischen Komponistin Galina Ostwolskaja. keine leichte Kost, das kann ich sagen, aber ein Stück, das wirklich einen inneren Aufruhr darstellt, wie ich ihn in der Musikgeschichte nicht kenne. Und ein Stück, das durchaus auch in diesem Sinne der Gesamtprogrammierung, über das, was wir vorhin gesprochen haben, der auch am Ende eine große Tröstung ausspricht, ein großes in sich hineinhorchen und in sich hineinfühlen. Aber es geht wirklich zur Sache in dem Stück, ja.
Und was ist die Sache?
Es geht an den Urgrund von allem, was wir an Empfindungen überhaupt in uns tragen. Es ist wirklich extrem. Es ist ganz, ganz extrem, dieses Stück. Es hat eine Amplitude, die wirklich, wirklich kaum zu fassen ist, vielleicht auch manchmal kaum zu ertragen ist. Aber es führt auch zu einer Art von Katharsis. Es ist die Möglichkeit, sich selber in dieser Wildheit, in dieser unfassbaren Impulsivität auch, von dem dieses Stück durchdrungen ist, sich da irgendwie selber wiederzufinden. Also das ist, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich die Erscheinung und die Musik von dieser Komponistin Galina Ostwolskaja bewundere, die niemals einen Auftrag angenommen hat, die über sich in ganz, ganz wenigen Interviews, die es von ihr gibt, gesagt hat, sie komponiert in einem Zustand der Gnade. Jetzt komme ich wieder in die Gefahr, dass ich esoterisch bin. Ich bin überhaupt nicht esoterisch, aber der Zustand der Gnade, den diese große Komponistin braucht, um sich mitteilen zu können, der hat etwas mit einem unbedingten Willen zu tun, das zu sagen, was in dem Moment für sie wesentlich ist zu sagen. Und das hat sehr viel mit Extrempositionen zu tun. Ja, das lohnt sich, diese Musik zu hören.
Schade, dass wir kein Video mitlaufen haben, denn die Augen haben bei Markus Hinterhäuser zu leuchten begonnen, als er über diese Musik gesprochen hat. Musica Dolorosa ist der Titel des Konzerts, das während der Ouvertüre spirituell stattfindet. Fatum, Schicksal, lautet das diesjährige Generalthema dieser Reihe. In der römischen Mythologie spannen die Parzen einen Lebensfaden für jedes Neugeborene. Das Schicksal wurde darin festgelegt, der Weg, die Umgebung und die Dauer eines Lebens. Wohin führt dieser Lebensfaden, der dem Lebensweg gleichzusetzen ist, Markus Hinterhäuser?
Ich will mich überraschen lassen, aber ich weiß, dass ich auch jetzt langsam, aber sicher, zumindest was meine Arbeit so in diesem Bereich betrifft, langsam, aber sicher auch zum Ende kommen werde. Das ist so und das finde ich auch gut. Ein bisschen dauert's noch, aber der Horizont ist schon abgesteckt. Aber ich will nicht aufhören mit dem umgekehrten Gefühl, das James Joyce über sich formuliert hat. James Joyce hat nämlich gesagt, ich bin ein Mann mit einer großen Zukunft hinter mir. Das möchte ich nicht. Ich will irgendwie noch eine Art von Zukunft haben, aber die kann auch vollkommen anders sein. Also ich bin frei von jedem Ehrgeiz da oder von irgendwie einem Beharrungsvermögen. Ich muss das jetzt so lange. Nein, das wird sicher nicht so sein. Ich habe wirklich das größte Privileg meines Lebens, die Salzburger Festspiele zu leiten. Und ich habe allerdings nie in meinem Leben, das mag man mir jetzt glauben oder nicht, eine Strategie gehabt, der ich folgen konnte oder die sich als Lebensentwurf erfüllt hätte oder praktikabel gewesen wäre. Es hat sich vieles ergeben bei mir. Das empfinde ich auch als großes Glück. Und vielleicht bleibt ja noch ein bisschen was übrig.
Markus Hinterhäuser, der Intendant der Salzburger Festspiele bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Im nächsten Podcast führe ich Sie nochmals nach Salzburg, um Ihnen den Maler Rudolf Radl, der seinen 100. Geburtstag feiern würde, in Erinnerung zu rufen.
Ich finde ja, dass jeder Mensch, wenn er alt ist, müsste irgendwas tun. Es ist das Schreckliche, wenn die Leute so in das Pensionsdenken hineinkommen und dann nichts mehr tun, dann sterben sie auch viel früher.
Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.